Zum Jubiläum der Göttinger Universität steht die zentrale Ringvorlesung in diesem Semester unter dem Motto Tradition, Autonomie, Innovation. In diesem Rahmen war gestern Abend der ehemalige Universitätspräsident Horst Kern zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Er warf einen Blick auf die Hochschule im Jahr 1987, als die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum an den Protesten scheiterten. Hören Sie nun Kerns Vortrag »Die blockierte Universität« in voller Länge. Die technische Ausstattung in der Aula am Wilhelmsplatz sorgt für Schwankungen in der Tonqualität. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Fortsetzung der Ringvorlesung in diesem Jubiläumssemester. Mit dem heutigen Vortrag beenden wir nun den ersten historischen Teil der Ringvorlesung im Jubiläumssemester. In einer Woche beginnen wir dann mit dem zweiten Teil, in dem es am Beispiel von einigen Fächern der Wissenschaft demonstriert werden soll, wie die Entwicklung der Wissenschaft und auch die Universität in der Zukunft möglicherweise sich von heute aus vorzustellen ist. Der heutige Vortrag hat ein Jubiläum der Georgia Augusta in der jüngsten Vergangenheit zum Thema. Es geht um das nicht zustande gekommene Jubiläum im Jahre 1987, bei der der Vortragende wie auch einige andere von uns noch Zeitzeugen sind. Es geht also um erlebte Geschichte. Zuvor möchte ich Ihnen jedoch den Redner des heutigen Abends vorstellen, den emeritierten Professor für Sozialwissenschaften und Altpräsidenten unserer Universität, Herrn Professor Dr. Horst Kern. Herr Kern hat Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten der Soziologie und der Ökonomie an der ehemaligen Hochschule für Sozialwissenschaften in Wilhelmshaven, an der Freien Universität Berlin und auch an der Georgia Augusta studiert. Die Diplomprüfung als Sozialwirt sowie die Promotion zum Dr. Dispol wurde hier in Göttingen erfolgreich abgeschlossen. Nach einer Tätigkeit als Forschungsassistent hier in Göttingen und als wissenschaftlicher Assistent am Soziologischen Seminar erfolgte eine Berufung als wissenschaftlicher Rat und Professor an die Technische Universität Hannover. 1994 berief die Technische Universität Hannover Herrn Kern dann auf eine ordentliche Professur, aber schon nach 3 Jahren gelang es der Georgia Augusta, Herrn Kern hier nach Göttingen zu holen. Weitere Übernahmen einer Professur, angeboten von der Technischen Hochschule in Darmstadt oder von dem Massachusetts Institute of Technology in den USA, hat Herr Kern zugunsten eines Verbleibes hier in Göttingen abgelehnt. Hier weitete der Vortragende auch seine wissenschaftliche Tätigkeit aus. Er übernahm die Präsidentschaft des Soziologischen Forschungsinstitutes und war als Mitdirektor am Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien sowie als Mitglied des Graduiertenkollegs die Zukunft des europäischen Sozialmodells hier in Göttingen tätig. In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen und Tätigkeiten berief die hiesige Akademie der Wissenschaften Herrn Kern im Jahre 1998 zu ihrem ordentlichen Mitglied. Auch in der akademischen Selbstverwaltung hat Herr Professor Kern sowohl in der Haushaltskommission als auch als Vizepräsident für diese Universität entscheidend gearbeitet. Höhepunkt dieser Tätigkeit war aber wohl die Präsidentschaft in der Georgia Augusta, die in die Periode von 1998 bis 2004 fällt. Unter seiner Leitung wurde die Georgia Augusta in eine Stiftung des öffentlichen Rechts überführt, ein Schritt, der zu jener Zeit ein absolutes Novum in Deutschland war und über dessen Richtigkeit heute ein breiter Konsens besteht. Ein Schritt auch in eine größere Autonomie ohne Aufgabe der bedeutenden Tradition unserer Hochschule. Die Themen der wissenschaftlichen Arbeiten von Professor Gern lassen sich unter vier Überschriften subsumieren. Es geht einmal um die Wirtschafts- und Industriesoziologie, dann um soziologische und sozioökonomische Theorien, schließlich um wirtschaftliche Restrukturierung und den internationalen Vergleich. Zu all diesen Themen liegt eine lange Liste von wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor, die Professor Gern veröffentlicht hat. Nun freuen wir uns auf einen Vortrag über erlebte, aber auch über aufgearbeitete Geschichte unserer Universität, die in ein Ereignis vor 25 Jahren betrifft. Herr Gern, darf ich Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten?
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, das Jubiläum 1987, insbesondere die erzwungene Aufgabe, der erzwungene Verzicht auf die Festveranstaltungen zum 250-jährigen Jubiläum der Georgia Augusta, wird, sagte Norbert Kamp, ich zitiere das, eine bleibende Narbe im Bild der Universität hinterlassen. Die Universität habe einen hohen Preis an Freiheit für die politische Entlastung, sprich für die Entlastung der Politik, entrichten müssen. Diese Worte Kamps drücken die große Enttäuschung aus, die die Ereignisse des Sommers 1987 bei diesem Präsidenten, der sich so stark mit dem Jubiläum identifizierte, und bei vielen anderen Göttingern auslösten. Aber so sehr man diese Enttäuschung immer noch nachvollziehen kann und auch teilen kann, ich möchte ihr in meiner heutigen Vorlesung nicht viel Raum geben. Vielmehr will ich die Göttinger Ereignisse relativieren, das heißt in einen größeren Rahmen stellen, nämlich den Rahmen der Gesamtentwicklung der deutschen, besser gesagt der westdeutschen Universitäten in den 1970er und 80er Jahren und der Hochschulpolitik in Deutschland in dieser Periode im Allgemeinen. Wie durch ein Brennglas vereinigten sich 1987 in Göttingen die politischen und ökonomischen Strömungen, die die Universitäten in diesen Jahren in toto bestimmten und in ihrer Entwicklung prägten, um nicht zu sagen blockierten. Göttingen gilt mir hier also hauptsächlich als ein Exempel. Als ein Exempel für die Lage der deutschen Universitäten im Allgemeinen. Gegen Ende der Vorlesung werde ich dann den Rahmen noch etwas weiter stecken, indem ich mich der soziologischen Organisationstheorie bediene, einer Disziplin, die sich viel mit der Struktur, mit der Statik, mit der Dynamik von Organisationen beschäftigt hat und dabei auch ein wenig zum Verständnis jenes Organisationstyps beitrug, dem die damaligen Universitäten meines Erachtens zuzurechnen wären, dem Typus der erschöpften Organisation. Damit der Gegenstand, den ich behandle, klar ist, zunächst eine Beschreibung der Ereignisse um die und an der Georgia Augusta im Sommer 1987. Für die Zuhörer meiner Generation, von denen ich einige hier sehe, eine Auffrischung der Erinnerung und für die Jüngeren ein Ausflug in vergangene Zeiten, die aber noch nachwirken. Die Universität bereitete sich mehrere Jahre auf ihren 250. Geburtstag vor, mit Norbert Kamp als Spiritus Rector, der seit 1984 von einem Jubiläumskomitee, besetzt mit Beauftragten der Fakultäten und zahlreichen weiteren Kollegen, unterstützt wurde. In der 9. Sitzung dieses Komitees, es war am 20.11.1986, stellte Kamp dann fest, dass das Konzept für das Jubiläum stehe. Vorgesehen war ein umfangreiches Festprogramm im Sommersemester 1987, umrahmt von der Jahreshauptversammlung der Hochschulrektorenkonferenz, die hier in Göttingen stattfinden sollte. Umrahmt von vielen großen wissenschaftlichen Tagungen, mannigfachen Ausstellungen, insbesondere einer großen Ausstellung zur Geschichte der Georgia Augusta im alten Auditorium, sowie einer Vortragsreihe zu früheren Jubiläen, so ähnlich wie das in diesem Semester auch durchgeführt wird. Das Herzstück der ganzen Planungen bildete ein Festakt, zu dem 1000 Ehrengäste geladen wurden, zuvorderst der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der Ministerpräsident Ernst Albrecht nebst Kabinett, ferner dann eine akademische Feier, auf der 24 Ehrenpromotionen, unter anderem eine theologische mit Weizsäcker, vollzogen, zwei akademische Ehrungen, Manfred Eigen zum Ehrensenator der Universität, Karl Ernst Büchting zum Ehrenbürger, ausgesprochen, und die Münchhausen-Medaille Friedrich Hund und die Dorothea-Schlözer-Medaille Julia Dinkwort-Nussek überreicht werden sollten. Für den Festvortrag wurde der bedeutende Göttinger Gelehrte Franz Wiaker gewonnen. Diese zentralen Veranstaltungen waren für den 26. Mai des Jahres 1987 vorgesehen. Hinter dem ganzen Festkonzept steckte die Idee, nicht nur sich der großen Geschichte der Georgia Augusta zu erinnern, das sicher auch, sondern vor allem auch die fortbestehende nationale, ja Weltbedeutung der Universität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, nicht zuletzt der Politik und wiederum nicht zuletzt der Landespolitik zu heben. Des Weiteren, und das war Norbert Kamp ein sehr wichtiges Anliegen, bestand die Absicht, bei Gelegenheit des 1987er Jubiläums die Verstrickung unserer Universität in den Nationalsozialismus, die 50 Jahre zuvor beim Jubiläum 1937 allzu deutlich zutage getreten war, selbstkritisch darzustellen. Eine höchst bemerkenswerte Intention angesichts der Tatsache, dass die Universität anfangs nur auf studentischer Seite durch die Aufklärung der Studentenzeitschrift Politikon und dann durch einen aufrüttelnden Vortrag Albrecht Schönes zu den Bücherverbrennungen in Göttingen bis dato etwas Klares gesagt hatte. Kamp wollte dieses Schweigen brechen und bereitete eine Vorlesung über 1937, Glanz und Elend einer Universität, vor, die am 25. Mai, also einen Tag vor diesen Festveranstaltungen, gehalten werden sollte. Bald freilich fiel ein dunkler Schatten auf dieses Festkonzept. Und dieser kam von der Landespolitik. Niedersachsen war in Finanznöte geraten. Es gab Mindereinnahmen durch Steuersenkung. Man muss hier in Erinnerung rufen, damals war die Zeit der Stoltenbergschen Steuerreform mit negativen Folgen für die Länder in den Jahren 1986, 87 und 88. Es gab Mindereinnahmen durch einen geringeren Erdölförderzins. Das war für Niedersachsen wichtig. Und es gab auf der anderen Seite hohe Leistungsverpflichtungen durch frühere Schönwetterentscheidungen. Bereits das Haushaltsjahr 86 hatte man mit einem Defizit abgeschlossen. Für 87 drohte ein weiteres, auf das die Regierung mit Ad-hoc-Einsparerlassen reagierte. Für 1988 wollte man nun massiv gegensteuern und das wurde eben 1987 vorbereitet. Mit Personaleinsparungen einerseits und, wo es ging, mit Einnahmesteigerungen andererseits. Die Universitäten standen bei der Politik in dem Ruf, sie seien ein steuerfressender Moloch, bei dem etwas zu holen sei. Ganz nach dem Beaumont des Ministers Werner Remmers, da kann man eine Milliarde reinschmeißen und es macht nicht einmal Plumps. Jedenfalls drohten den Universitäten auf beiden Seiten der beabsichtigten Haushaltsstraffung besondere Gefahren. weil bei Ihnen wegen Ihres relativ hohen Anteils befristeter Stellen, somit hoher Fluktuation, schnell Personalmittel frei wurden, die man einziehen konnte, und weil die Politik glaubte, hier auf einfachem Wege höhere Einnahmen erzielen zu können durch Studiengebühren. Im Laufe der Monate April bis Juni 87 zogen sich diese Wolken zu einem schweren Gewitter zusammen, welches das Jubiläum verhagelte. Nun, meine Damen und Herren, zunächst der Gang der Ereignisse im Telegrammstil. Dazu benutzen wir jetzt diese beiden Leinwände. Ich bin kein Experte für eine Multimedia-Show, aber es wird vielleicht klappen. Herr Berger, der mir überhaupt hier geholfen hat, wird mir auch dabei helfen. Ich werde jetzt auf dieser Seite einfach die Ereignisse kurz präsentieren und dann später einordnen und kommentieren. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ich glaube, mit diesen Dingen, jawohl, okay. Ich mache das jetzt wirklich im Telegrammstil und Herr Berger wird bei Gelegenheit ein paar Bilder dazu einspielen. Die Qualität dieser Bilder ist nicht überwältigend und das hat damit zu tun, dass sie meistens aus Zeitungen reproduziert sind. Meistens natürlich aus dem Göttinger Tageblatt, aber das Göttinger Tageblatt hat leider kein Archiv, in dem die Originale zur Verfügung stehen, sodass wir sie einfach aus den Zeitung abfotografiert haben. Nun zu den Ereignissen. In den ersten zwei Wochen im April nimmt das Sparkonzept in Hannover Formen an. Das Kabinett und die Regierungsparteien spielen sich wechselseitig die Bälle zu. Das geht ungefähr so. Das Kabinett beschließt Einsparung von 400 Millionen. Die Regierungsparteien tagen und beschließen, einen Vorschlag zu machen, 600 Millionen. Die Finanzministerin Breuel findet das eine gute Vorarbeit und so weiter und so weiter. Das können Sie sich vorstellen. Am 22.04. macht Präsident Kamm zum ersten Mal kritisierend auf diese Ereignisse aufmerksam. Er warnt vor den wahrscheinlichen Nachteilen für die Universitäten und spricht auch öffentlich über eine mögliche Gefährdung des Jubiläums. 29.04. Unser Senat betont die negativen Folgen für Forschung und Lehre, auch Standortnachteile. Dem Ministerpräsidenten Albrecht soll auf der Festveranstaltung eine Resolution, eine Stellungnahme des Senats übergeben werden. In den ersten beiden Wochen des Mai werden die Studenten aktiv. Es kommt zu Protestveranstaltungen in vielen Fächern, Vollversammlungen, Bildung eines, wie es hieß, zentralen Streikrats, das war eine Tarnorganisation des AStA. Massive Störungen der Festveranstaltungen wurden angedroht mit Formulierungen wie: Angesichts der Absichten der Landesregierung gibt es nichts mehr zu feiern. Es gibt große Demonstrationen, Albrecht, fuck off und so weiter. Die niedersächsischen Asten laden zu einer landesweiten Demonstration nach Göttingen ein. Man erwartet 40.000 bis 50.000 Teilnehmer. Ein sogenannter aktiver Streik wird eingeleitet und durchgeführt. Am 11.05. begann diese Intervention, die anfangs zu einer Stilllegung des Lehrbetriebs führte. 3.05. An dem Tag findet tatsächlich die Jahreshauptversammlung in der Hochschulrektorenkonferenz in Göttingen statt. Und hier passiert nun etwas, was sehr symbolkräftig ist. Albrecht lässt sich durch den Minister, den Innenminister Hasselmann, vertreten, begibt sich selbst auf eine Dienstreise nach Bulgarien. Nun, man sieht auf diesem Bild, das ist hier in der Aula, die erste Reihe, den Minister Hasselmann neben dem Präsidenten Kamp, neben dem Präsidentensitz. Hier vorne ist auch der Wissenschaftsminister Kassens, der aber auf dieser Konferenz selbst nichts sagen konnte, allerdings bei dem Empfang ein paar Worte sprach. Hasselmann präsentierte auf dieser Versammlung das Sparen als einmalige Chance. Er sagte, unter anderem wörtlich, die verfügbaren Mittel sollen noch verantwortungsbewusster und noch zielgerichteter eingesetzt werden. Man solle sich dabei auf das Wesentliche, das Lohnenswerte, das Exzeptionelle, das Zukunftsbezogene konzentrieren. Und dann rief er den Rektoren und Präsidenten zu: Nutzen Sie die sich bietenden Chancen, schöpfen Sie die Möglichkeiten, die Sie durch Ihre Autonomie haben, aus. Am 9.5. Moment, bin ich jetzt etwas zu schnell gewesen? Sind wir schon beim 18.5.? 9.5., kleinen Moment. 9.5. hier. Am 9.5. wird bekannt, dass sich der Niedersächsische Landtag höhere Diäten genehmigt hatte. Das spielte dann sozusagen in der Optik eine gewisse Rolle, taucht auch in den Manifesten der Demonstration auf und war insofern auch bemerkenswert, weil die Diäten der niedersächsischen Abgeordneten sowieso die zweithöchsten in der Bundesrepublik waren. Am 18.5. wendet sich der Senat vor allem gegen Studiengebühren. Er beschließt ein Festhalten an den Festveranstaltungen, plant zugleich Diskussionen zu den Sparmaßnahmen und lädt dazu den AStA ein. 14.5. bis 19.5. In Hannover kann man diffuse Reaktionen beobachten. Der Wissenschaftsminister Kassens äußert sich widersprüchlich, auch die Regierungsfraktionen. Die Regierungsfraktionen erwägen eine Verschiebung der Studiengebühren. Sie erwägen Sonderregelungen für zeitaufwendige Fächer, einen Vertrauensschutz für Studierende, die schon einen Studienplatz haben. Und der Wissenschaftsminister sagt einerseits, er wolle künftig Schwerpunkte setzen und dafür das Forschungsviereck bevorzugen. Das Forschungsviereck sind die alten Standorte Göttingen, Clausthal, Braunschweig und Hannover. Andererseits gibt er Bestandsgarantien für die kleinen Hochschulen im Norden und im Westen. Auch wird eine bessere Vorbereitung der ganzen Aktion zugesagt. Wie diffus die Reaktionen in Hannover waren, bezeugt vielleicht eine Äußerung aus einer der beiden Regierungsfraktionen zu dem Minister Kassens. Ich zitiere das wiederum aus dem Göttinger Tageblatt. Wir lassen uns nicht auf eine Arbeitsteilung ein, wonach Kassens sich mit Geld bei den großen Hochschulen liebkind macht und die Fraktionen festlegen, wo in welchen Hochschulen abgeräumt werden muss. Insgesamt lässt sich allerdings ein gewisser Erfolg der Protestaktion beobachten. Die Regierung scheint zu einer flexiblen Handhabung der Sparbeschlüsse bei den Hochschulen bereit zu sein. 19.5., das ist der Tag, an dem die Universitätsausstellung im alten Auditorium eröffnet wird. Es kommt zu einer... jetzt habe ich etwas vergessen, was ich eigentlich nur aufgenommen habe, Lühr, um Sie zu zeigen. Und zwar hier. Das ist, als Herr Kassens den Saal betritt für die Hochschulrektorenkonferenz. Aber ich war jetzt schon ein bisschen weiter, 19.5. Also die Universitätsausstellung soll eröffnet werden. Es fand eine Eingangsblockade statt. Nach einiger Zeit wurde sie aufgehoben und... Also die spannenden Teile kommen ja jetzt noch. Blockade wird dann nach einiger Zeit, glaube ich, 2 Stunden aufgehoben. Am selben Tag findet ein Dienstgespräch in der Staatskanzlei in Hannover statt. Der Ministerpräsident ist anwesend, der Wissenschaftsminister, der Staatssekretär in der Staatskanzlei. Und von der Seite der Universität der Präsident. In dieser Dienstbesprechung sagt der Ministerpräsident ganz deutlich, dass die politische Verantwortung für die Durchführung des Festakts bei der Universität liege. Am 20.05. sagt dann die Landesregierung ihren Empfang zum Jubiläum ab. Die Diskussionsveranstaltung, die der Senat ins Auge gefasst hatte, findet statt. Man hat hier einen Blick in diese Veranstaltung. Die Manifeste waren nicht immer ganz überzeugend. Schweigen und Leiden, also gut. Aber es gab auch bessere Sprüche, wie auch immer. Der Präsident Kamp erläutert auf dieser Veranstaltung die Position der Universität. Der Streikrat fordert die Absage des Festakts, verbunden mit allerlei Drohungen. Am 21.05. beschließt der Senat eine Modifikation des Ablaufs der Festveranstaltung, hält aber an den Veranstaltungen selbst fest. Nach den Festlichkeiten solle allerdings eine Protestveranstaltung stattfinden mit Professor Kamp als Redner. Das Motto war ausgewogen, einerseits gegen das Sparkonzept für die Hochschulen, gegen Einschränkungen von Forschung und Lehre und andererseits für Lehrfreiheit und Toleranz, gegen die Behinderung von Lehre und Verhinderung der Arbeit in der Universität. So in dem Beschluss des Senates. Der Präsident unterrichtet am selben Tage den Ministerpräsidenten über die Beschlüsse des Senats und nun erklärt Albrecht, die Landesregierung werde an den Festveranstaltungen überhaupt nicht teilnehmen. Zugleich lädt er aber den AStA zu einem Gespräch in das Botanische Institut der Universität ein. Der Bundespräsident bleibt bei seiner Zusage, nach Göttingen zu kommen. Am 22.05. weist der Innenminister über das Wissenschaftsministerium die Universität darauf hin, dass sie die politische Verantwortung für den Festakt übernommen habe. Ein großer Polizeieinsatz wird vorbereitet. Am 25.05. schließlich folgen weitere Telefonate des Präsidenten mit dem Ministerpräsidenten und dem Innenminister. Man befürchtet gewalttätige Auseinandersetzungen um das ZHG, in dem diese Veranstaltungen stattfinden sollten. Nun beschließt der Senat die Absage der Festveranstaltungen und er erklärt dazu, ich zitiere, nachdem die Landesregierung eindeutig erklärt hat, dass die Universität die politische Verantwortung für die Durchführung der Festveranstaltung trägt und kurzfristig deutlich geworden ist, dass die Veranstaltungen auch durch gewalttätige Handlungen erheblich gestört werden, war sich der Senat unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und nach Gesprächen mit der Landesregierung hat der Senat nach diesen Dingen beschließen müssen, den Festakt sowie die Feier abzusagen. Das sei nach reiflicher Überlegung geschehen. Man bedauere zutiefst und danke dem Bundespräsidenten, dass er bei seiner Zusage geblieben sei. Der Bundespräsident seinerseits bedauert, nicht nach Göttingen kommen zu können. Der Präsident teilt dann vor Beginn seines Vortrags über 1937 die Universität im Narzissmus die Absage mit. Viele sind sehr enttäuscht. Er hält dann seinen Vortrag und dieser Vortrag findet große Resonanz. Das nächste Bild. Das ist jetzt vom Göttinger Tageblatt zusammengeschnitten. Man sieht in den großen Hörsaal im ZHG und den Präsidenten Kamp. Die Senatsprotestveranstaltung findet nicht statt. Die Ehrenpromotionen sollen in den Fachbereichen durchgeführt werden. Am 26.05., das war der Tag, für den die Festlichkeiten eigentlich vorgesehen waren, findet eine sehr große Demonstration in Göttingen statt. Es gehen auch eine ganze Reihe von Professoren mit. Die Angaben über die Zahl der Teilnehmer schwankt zwischen 25.000 und 40.000. Die Demonstration verläuft weitgehend friedlich, so friedlich, dass die Polizei den Teilnehmern für besonnenes Verhalten dankt. Wir haben hier ein paar Bilder. Das ist an der Landstraße, die Brücke gibt es nicht mehr. Das ist die Brücke zwischen dem Iduna-Zentrum und dem Campus. Man sieht halt, was man auf großen Demonstrationen immer sieht, viele Menschen und Transparente. Das nächste Bild. Das ist ein bisschen besser. Ob die Sprüche immer gut sind, hatte ich schon bezweifelt. Albrecht Flent, das Land ist pleite, zahlen sollen arme Leute. Weiter. Bei uns kürzen muss nicht sein, spart doch die Diäten ein. Das spielt also auf diese Diätenerhöhung an. Und jetzt noch ein Bild aus der Abschlusskundgebung. Es muss sehr voll gewesen sein auf dem 82er Platz. Also eine sehr, sehr große Demonstration. In den Wochen darauf, ich habe hier geschrieben 2. bis 30. Juni, wird deutlich, die Landesregierung hält am Sparkurs fest, kommt aber den Universitäten bei der Durchführung entgegen. Das Wissenschaftsministerium legt einen langen Ausnahmekatalog für die Studiengebühren fest. Ein Ausnahmekatalog, der, wenn man ihn realisiert hätte, zur Konsequenz gehabt hätte, dass die Zahl der betroffenen Studenten erheblich zurückgegangen wäre, allerdings ein riesiger Aufwand für Verwaltungsarbeit entstanden wäre, weil man hätte prüfen müssen, ob die Ausnahmegenehmigung zutreffen oder nicht. Und das hätte einen wesentlichen Teil der dann ohnehin reduzierten Einnahmen durch die Studiengebühren wieder aufgesogen. Es werden jetzt auch im Kabinett Stimmen gegen die Studiengebühren deutlich und am Schluss wird das Gebührenprojekt auch tatsächlich ganz fallen gelassen. Der Ministerpräsident sucht zugleich nach einem neuen Staatssekretär für das Wissenschaftsministerium, der nach einem Zeitungsbericht, ich zitiere das, wieder Göttinger Tageblatt, Ansehen bei den Hochschulen mitbringt, zugleich aber das Talent, den Hochschulen so weh zu tun, wie die Finanzlage das erfordert. Und er findet diesen Staatssekretär in Hans-Ludwig Schreiber. Und es ist jetzt ein Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen komme, ob Herr Schreiber wirklich diesen Rollenerwartungen entsprochen hat. Er hat ihn nicht entsprochen in dem zweiten Teil der beschriebenen Rollenerwartung. Der Protest erlahmt, allerdings gibt es noch einige militante Nachzugsgefechte. Am 17.09. findet dann die Inaugurationsfeier der Universität statt. Es gibt nur noch spärliche Proteste. Jetzt nimmt auch der Ministerpräsident teil. Man sieht ihn hier beim Ankommen und man sieht auch, dass die Proteste nicht so sonderlich stark waren. Die universitären Ehrungen werden jetzt vollzogen und Franz Wiacker kann jetzt auch seine Jubiläumsrede halten. Hier sieht man nach der Veranstaltung den Präsidenten Kamp mit dem Ministerpräsidenten Zweiter von rechts und den geehrten Persönlichkeiten, im Hintergrund auch den Minister Kassens. Am 3.12. findet dann die Ehrenpromotion Weizsäcker, das nächste Bild bitte, in einem kleinen Kreis, hier in der kleinen Aula statt. Und in ähnlich kleinen Kreisen wurden auch die anderen Ehrenpromotionen vollzogen. Ja, das war der Gang der Dinge. Will man nun begreifen, warum es zu diesen, wir können das jetzt abschalten. Ah nee, wir brauchen ja noch die Grafiken, Entschuldigung. Will man also begreifen, warum es zu diesen für viele Beteiligten wohl unerfreulichen und im Resultat auch nicht sonderlich befriedigenden Konflikten kommen konnte, muss man sich die Akteure genauer ansehen. Das will ich im Folgenden tun. Dabei werde ich einige Male auf diese Grafik, können Sie die jetzt schon mal einblenden, zu sprechen kommen. Sie zeigt, wie Sie mit einem Blick erkennen, die Entwicklung der Studentenzahlen, rote Kurve, und der Professorenzahl in Göttingen, schwarze Kurve, als Index, also das Jahr 1966 wird gleich 100 gesetzt. Ich komme darauf nachher nochmal zu sprechen. Ich werde diese Betrachtung der Akteure stark typisierend machen und rede von drei Akteursgruppen. Erstens den Politikern, zweitens den Studenten und drittens den Professoren. Erstens die Politiker. Die vorherrschende Meinung war hier, ich deutete das schon an, die Universitäten sind eine extrem teure Veranstaltung. In den letzten 20 Jahren wurde ihnen staatlicherseits immer mehr Geld, immer mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das stimmt auch. Sehen Sie die schwarze Kurve, das ist also die Entwicklung der Professorenzahlen in Göttingen, basiert auf das Jahr 1966 gleich 100 und man war dann 1987 bei mehr als 350, also eine enorme Steigerung. Und ähnliche Kurven könnte man auch für andere Ausstattungsgrößen darstellen. Damit, also mit diesem Ressourcenwachstum, müsse angesichts der engeren Finanzierungsspielräume des Staats jetzt Schluss sein und es könne auch Schluss sein, zumal die Prognosen zur Studentenentwicklung zeigten, dass das Maximum bald erreicht sei und alsbald eine Entspannung eintreten werde, was übrigens auch stimmte. Das Problem mit der Politik, meine Damen und Herren, ist nicht, dass man dieses Kalkül nicht nachvollziehen könnte. Das Problem besteht vielmehr darin, dass dieses Kalkül viel zu schlicht war und vor allem bar jeden Verständnisses für die Besonderheiten der universitären Arbeit und die Kompliziertheit des Wissenschaftssystems überhaupt. In Albrechts Verhalten gegenüber der Georgia Augusta trat dieses Unverständnis, um nicht zu sagen, diese Gleichgültigkeit deutlich hervor. Er kommt nicht zu der wichtigen, sehr symbolträchtigen Hochschulrektorenkonferenz-Vollversammlung und fährt stattdessen nach Bulgarien. Er schickt statt seiner den in Universitätsfragen unbeleckten Hasselmann, der die versammelten Repräsentanten aller deutschen Universitäten mit Formeln abspeist. Er behält einen Wissenschaftsminister im Amt, der als Nichtfachmann nur aus Regionalproporzgründen in diese Position gekommen war und der sich in den ganzen Auseinandersetzungen ziemlich hilflos verhalten hatte. Er sagt für sich und sein Kabinett das Erscheinen auf dem Festakt ab, obwohl der Bundespräsident an seiner Zusage festhält. Er brüskiert so die Universität, bittet aber stehenden Fußes, den Aster zu Gesprächen in ein Universitätsinstitut, eine Einladung, die der Aster natürlich gar nicht annimmt. Die einzige sinnvolle Handlung in diesem ganzen Rahmen war die Ernennung eines neuen Staatssekretärs. Gravierender als diese Stilfragen erscheint mir allerdings, dass die Landesregierung erkennbar über kein durchdachtes, in sich konsistentes Hochschulkonzept verfügte. Das niedersächsische Hochschulwesen war ja durch die Neugründungen überdimensioniert geworden und hatte seine Balance verloren, weil nun den unterfinanzierten Standorten im Westen und Norden drei alte technische Hochschulen, Clausthal, Braunschweig, Hannover, je eine medizinische und tierärztliche Hochschule in Hannover und eine große klassische Universität, eben unsere Universität, alle noch relativ ordentlich finanziert gegenüberstanden. Wie wollte man dieses komplizierte System angesichts der schwierigeren Haushaltslage weiterentwickeln, mehr nivellieren? Das würde heißen, von den alten, noch recht forschungsstarken Standorten in die neuen, eher lehrintensiven umverteilen oder stärker konzentrieren. Das hätte geheißen, kleinere Standorte im Nordwesten zum Schutz des Forschungsvierecks notfalls sogar zu schließen. Weder gab es auf diese zugegeben besonders kitzligen politischen Fragen, auch politisch kitzligen Fragen, auch nur den Ansatz einer klaren Antwort, noch wurden andere Probleme, die sich aus der Entwicklung des Hochschulwesens in den 1970er und 80er Jahren dringlich stellten, aufgegriffen und angegangen. So nicht die Tatsache, dass viele Universitäten, auch unsere, zu Mammutorganisationen mutierten, die man mit den alten Steuerungsinstrumenten nicht mehr auf Leistung halten und optimieren konnte. Man muss sich ja nur die absoluten Zahlen vergegenwärtigen, also die Professorenzahlen. Im Jahr 1987 hatten wir in Göttingen mittlerweile 557 Professoren. Im Jahr 1986, am Beginn der hier dargestellten Entwicklung, waren es nur 125. Es gab auch keine Antwort auf den Umstand, dass die Universitäten, auch natürlich die unsere, zu einem Ort des Massenstudiums geworden waren. Auch hier sind mal die absoluten Zahlen interessant, jetzt zu der roten Kurve. Wir hatten 1966 12.000 Studenten und 1987 30.000. Und viele dieser Studenten waren eigentlich schon am Ende ihres Studiums, fanden auf den Arbeitsmärkten nicht so schnell ein angemessenes Unterkommen und benutzten dann die Universitäten als Parkplätze. Es waren also grundlegende neue gesellschaftliche Aufgaben, die die Universitäten übernehmen mussten und die kaum mit der alten Bildungs- und Wissensfunktion der Universitäten in Übereinstimmung standen. Natürlich, niemand hatte auf diese Fragen damals befriedigende Antworten. Aber dass das Problembewusstsein in Hannover besonders schwach war, ist ein Faktum. Und dies mag verständlich machen, warum auf der politischen Seite im Sommer 1987 so viel Tohuwabohu bestand. Zweitens, die Studenten. In Bezug auf die Studenten ist unsere Wahrnehmung leicht durch die aggressiven Töne bestimmt, die viele Sprecher damals anschlugen, auch durch einige gewalttätige Aktionen. Auch das gab es, bis hin zu dem Irrsinn, dass die Studentenzeitung Göttinger Nachrichten anlässlich von Albrechts Einladung in den Botanischen Garten provokativ den Mescalero-Artikel, diesen zynischen Nachruf auf den ermordeten Generalbundesanwalt Buback aus den 70er Jahren wieder abdruckte. Bei all dem sollte jedoch nicht vergessen werden, dass das besondere Kennzeichen der studentischen Proteste im Mai 1987 in etwas anderem bestand. Dass diese Proteste nämlich in allen Fächern der Universität aufbrachen, auch bei den Chemikern oder Förstern, dass sie viele Studenten erfassten, dass viele mitmachten. Es waren Massenproteste im wortwörtlichen Sinn, wie sie in Göttingen nie mehr vorgekommen sind. Und dass die allermeisten Beteiligten sich nicht in militante Abenteuer hineinziehen ließen. Eben weil diese Merkmale diese Proteste auszeichneten, machten dann die Proteste auch Eindruck, auch bei der Politik. Die Frage nun, warum die hannoversche Sparpolitik damals in Göttingen so viele Studenten in so vielen Fächern so sehr reizte, dass sie sich in Bewegung setzten, ist schwer zu beantworten, schwerer als man zunächst denkt. Natürlich hat das etwas mit den Erfahrungen des Massenstudiums zu tun. Man war nicht mehr eine oder einer von ein paar Tausend, sondern von mehr als 30.000. Aber die Dinge sind komplizierter, wie ein weiterer Blick auf diese kleine Grafik schon vermuten lässt. Die Studentenzahlen waren, wie gesagt, hoch und sie waren in den zwei Jahrzehnten vor 1987 beträchtlich gestiegen. Aber die Ressourcen, nehmen wir als Indikator die Zahl der Professoren, waren noch rasanter gestiegen. Das bedeutet, dass die rechnerischen Betreuungsrelationen 1987 besser waren als in den Zeiträumen davor. Und das ist ein oft übersehenes Faktum, das die Erklärung der ganzen Sache mit Massenstudium kompliziert macht. Vermuten lässt sich nun dreierlei. Erstens, dass die Universität gefangen in ihrer überkommenen Studienorganisation trotz größerer Ressourcen, auf die in Göttingen bis 1993 übrigens immer weiter steigenden Studentenzahlen nicht schnell und flexibel genug und auch nicht durch bessere Orientierungshilfen, Studienberatung und so weiter reagieren konnte. B, dass die Überfüllung objektiv zwar nur gewisse Fächer betraf, wie Jura, Germanistik und so weiter, während sich in den experimentellen Fächern eher nur erste Anzeichen für eine Überfüllung äußerten, zum Beispiel bei der Vergabe von Praktikumsplätzen in der Biologie, dass aber das Überfüllungsempfinden ganz allgemein war, und zwar weil im Umfeld seines eigentlichen Studiums jeder Student Engpässe zu erdulden hatte. In den Mensen, in den Bibliotheken, bei den Unterkünften, ja selbst auf der Straße, denn für die kleine Stadt Göttingen waren 30.000 Studenten einfach zu viel. Und C, dass die Verwendungsfähigkeit akademischer Qualifikationen angesichts der Krisenerscheinungen auf den Arbeitsmärkten im Schnitt abgenommen hatte, und selbst in Fächern, in denen man früher sicher sein konnte, zum Beispiel der Chemie, jetzt heikel zu werden drohten. Das schärfte die Existenzängste, verlängerte die Statuspassagen vom Studium in den Beruf und damit die Verweilzeiten auf der Universität. Mit diesen Bemerkungen, Sie haben das registriert, bin ich bei dem größeren Thema der Lage und des Bewusstseins der Studentengeneration der 1980er Jahre, das ich gleich noch einmal ansprechen werde. Zunächst sei nur festgehalten, dass es auch und vielleicht besonders bei den Göttinger Studenten 1987 ein gewisses Unsicherheits- und Unzufriedenheitspotenzial gab. Die Sparpläne der hannoverschen Regierung stachelten dieses Potenzial auf und trieben viele Studenten für eine allerdings nur kurze Zeit zu Demonstrationen und auf die Straße. Und drittens nun die Professoren. Norbert Kamps Rückhalt in der Göttinger Professorenschaft war sehr groß. Generell und ganz gewiss speziell in der Jubiläumsangelegenheit. Kamps sprach von Amts wegen, natürlich für die ganze Universität. Und man kann sicher sagen, dass er sich dabei sehr darum bemühte, allen in der Universität vertretenen Gruppen gerecht zu werden. Doch er war immer ein Professor, der die Sichtweisen und das Selbstbild seiner Kollegen artikulierte. Wenn er zum Beispiel sagte, dass das Besondere der Georgia Augusta darin bestanden habe, dass sie dem Wandel des Universalgelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts zum forschenden Professor die Bahn gebrochen habe, so war das eine Erinnerung an eine große Vergangenheit, verbunden mit einer Selbstverpflichtung in Gegenwart und Zukunft. Unverkennbar allerdings auch der erhobene Zeigefinger nach Hannover. Der Landesregierung sollte zugleich, wie Kamps Sprecher Gerhard Gietzler, der auch irgendwo heute gekommen ist, Herr Gietzler, vielen Dank dafür, Gerhard Gietzler damals hinzufügte, der Landesregierung solle zugleich, ich zitiere, die aus der großen Vergangenheit unserer Universität erwachsene Fürsorgepflicht vor Augen gehalten werden. Abwehr der Sparabsichten und Anspruch auf eine gewisse Bevorzugung, auf eine Sonderstellung bei der Verteilung der knapperen Ressourcen waren immer zusammen gedacht. Kamp war sich natürlich der veränderten Lage der Universitäten bewusst, damit der durch sie bedingten neuen Herausforderungen. Diese sah er nicht nur in der Bewältigung des Studentenbergs, sondern auch in dem immanenten Wandel der Forschung selbst. Unter den Arbeitsbedingungen moderner Großforschung, sagt er zum Beispiel, muss in der auf die Begegnung von Lernenden und Lehrenden und damit auch relativ kleine Arbeitseinheiten hin angelegten Universität nach der Funktion, der Leistungsfähigkeit und den Entfaltungsbedingungen der Forschung in der Universität gefragt werden. In diesem Zusammenhang wollte er unbedingt daran festhalten, ich zitiere noch einmal, dass die innovative Kraft der Universität für sich selbst und für die Gesellschaft von ihrer Fähigkeit abhängt, Forschung zu pflegen und zu fördern. Mit solchen Worten traf Kamp, darauf kommt es mir jetzt hier an, einen wesentlichen Zug des Berufsverständnisses der Göttinger Professoren. Mit Kamp teilten die Professoren freilich auch den etwas appellativen Akzent, der den zitierten Worten anhaftete. Denn wie genau unter den Bedingungen der Großforschung und, das muss man hinzufügen, des Massenstudiums die Leitfigur des Forschungsprofessors realisiert werden kann, blieb letztlich offen. Insofern muss man zugeben, dass das Organisationsmodell, dem sich Kamp und seine Kollegen verpflichtet fühlen, und ich schließe mich hier durchaus ein, bei allem Gegenwartsbezug auch ein rückwärtsgewandtes Moment hatte. Das ist nicht so erstaunlich angesichts der objektiven Schwierigkeit, das Modell des forschenden Professors aktuell zu halten. Aber es irritiert doch ein wenig, wenn man bedenkt, dass die überwiegende Mehrheit der 1987er Göttinger Professorenmannschaft jung war und erst unlängst, nämlich in den 1970er und frühen 80er Jahren, das Professorenamt übertragen bekommen hatte. Die meisten gerieten sogleich in den Strudel der Umwälzung der Universität, indem die Orientierung am alten Professoren- und Universitätsmodell nicht mehr sehr viel Hilfe versprach. Wenn Sie es trotzdem als Referenzpunkt Ihres Selbstverständnisses bevorzugten, dann wohl, weil Sie sich an Ihrer Vorgängergeneration orientierten, der Sie nacheiferten, obwohl die Bedingungen für ein Fortschreiben des alten Modells nicht mehr so recht gegeben waren. Orientierung an der Vorgängergeneration, ein bisschen voluntaristisch. Das erschien vielleicht auch deshalb verführerisch, weil die Vorgänger mit den zahlreichen Emeriti, ich habe im Vorlesungsverzeichnis mit der Hilfe von Herrn Berger ausgezählt, mehr als 100 Emeriti werden 1987 aufgeführt, weil die Vorgänger mit den zahlreichen Emeriti in der Georgia Augusta sehr präsent waren und das intellektuelle Klima unter den Professoren stark beeinflusst. Bezeichnend dafür erscheint mir übrigens die Entscheidung, Franz Wiacker mit dem Jubiläumsvortrag zu beauftragen. Gewiss war Wiacker, übrigens auch ein Emeritus, ein ganz großer Gelehrter. Gewiss ragte er als blendender Kopf aus der Professorenschaft heraus. Und so ist sein Gang durch die Geschichte der Georgia Augusta, dem er den bezeichnenden Titel Dauer im Wandel gab, und den er auf der Inaugurationsfeier im September dann doch noch vortragen konnte, immer noch faszinierend nachzulesen. Aber Wiacker war von der alten Schule. Mit den neuen Herausforderungen, die sich der Georgia Augusta stellten, konnte er wenig anfangen. In Parenthese ging er zwar auf die immer stärker werdende berufspraktische Funktion der Universität ein, und er sprach in diesem Zusammenhang von der Universität als einer Dienstleistungsanstalt. Dieses Thema verließ er aber schnell wieder, um dann mit einem kräftigen Vivat Crescat Floreat Academia zu enden. So war denn die Konstellation in Göttingen im Sommer 1987 durch drei kontradiktorische Kräfte bestimmt. Durch eine Politik, die keine klare Vorstellung von der Besonderheit der Universität hatte und die sie schlicht aus einem fiskalischen Blickwinkel sah. Durch eine Studentenschaft, die mit ihren Studien und Lebensbedingungen unzufrieden war und die ein Zusammenstreichen des Universitätsetats als weitere Bedrohung empfand, die andererseits aber auch wenig Sinn für ein Halleluja auf die Geschichte der Georgia Augusta aufbrachte, und durch eine Professorenschaft schließlich, deren Selbstverständnis von einem Ideal durchzogen war, das sich aus der Vergangenheit speiste. Kein Wunder, dass das Jubiläum daneben ging. Fürs Erste jedenfalls blockierten sich diese Kräfte wechselseitig, und diese Blockade schlug sich dann in den Ereignissen nieder, die ich vorhin aufgezählt habe. Meine Damen und Herren, wie spezifisch göttingisch auch immer diese Konstellation war, wie sehr auch immer sich die Konflikte gerade im Göttinger Jubiläum zuspitzten, das Göttinger Jubiläum 1987 war nur ein Exempel, nur eine etwas extreme Ausprägung der Schwierigkeiten, in der die westdeutschen Universitäten in dieser Periode überhaupt steckten. Ich erweitere nunmehr den Rahmen und werfe einen Blick auf die allgemeine Lage der Universitäten in Deutschland, Westdeutschland in den 1980er Jahren. Christoph Oehler kennzeichnet in seiner Studie Hochschulentwicklung in der BRD seit 1945 die Phase, die hier interessiert, also die zweite Hälfte der 1980er Jahre, mit dem Begriff der Legitimationskrise. Damit meint er, dass die Hochschule die Funktion, welche die Gesellschaft von ihr erwartet, ich zitiere Oehler, nicht mehr adäquat erfüllen kann und dass ihr die Kompetenz hierfür nicht mehr zuerkannt wird. Besser wäre es meines Erachtens, von einer Überdehnung und Erschöpfung der Institution Universität zu sprechen. Überdehnung, weil der Universität in kurzer Zeit neue Leistungen abverlangt wurden, die sie mit dem Repertoire ihrer eingespielten organisatorischen Praktiken nicht befriedigend erfüllen konnte. Erschöpfung, weil nun organisatorische Anpassungen an der Zeit waren, die die Universität aus eigener Kraft, aber nicht oder nicht schnell genug bewerkstelligen konnte. Die Phänomene der Überdehnung lassen sich für diese Zeit in allen Handlungsfeldern der Universität aufzeigen, auch im Bereich der Forschung, wo durch die stärkere Arbeitsteilung und Technisierung eine Verbetrieblichung der Prozesse geboten war, die mit der stark noch oft noch kleinstbetrieblichen Organisationsweise der klassischen Universität nicht gesichert werden konnte. Andere Aspekte der Überdehnungsproblematik scheinen in der nächsten Grafik auf. Jetzt haben wir hier die Entwicklung der Studenten und der Professoren in der Bundesrepublik, wieder im Index 1966 gleich 100. Die gestrichelte Linie ist die Entwicklung der Professorenzahlen, die rot gestrichelte Linie, die der Studenten. Zunächst der Studentenberg, also die rot gestrichelte Linie, den die Universitäten abarbeiten mussten. Das war die eine große Herausforderung. Die Nachfrage nach Studienplätzen stieg in kurzer Zeit überall stark an, vor allem durch die geburtenstarken Jahrgänge, die von Mitte der 70er bis zum Beginn der 90er Jahre in die Universitäten drängten, ferner durch Veränderungen im Bildungsverhalten, mehr Studienberechtigte pro Kohorte und zeitweilig jedenfalls auch höhere Studienneigung. Infolge des sogenannten Öffnungsbeschlusses der Ministerpräsidenten von 1977, der darauf hinauslief, den Zugang zu den Universitäten nicht zu beschränken, mussten die Universitäten die Nachfrage wohl oder übel akzeptieren, mit dem Resultat des in der Grafik abgebildeten beträchtlichen Anstiegs der Studentenzahlen. Wichtig war sodann der Ausbau der Kapazitäten, hier wiederum ablesbar an der Entwicklung der Professorenzahlen, und das ist die schwarz gestrichelte Linie. Ein Ausbau, der anfangs stürmischer verlief als das Wachstum der Studenten, in den 1980er Jahren dann aber hinter diesem zurückblieb. Die Universitäten wurden immer größer, damit auch organisatorisch schwerfälliger, weil ihr Organisationsmodell den mammutbetrieblichen Anforderungen nicht folgen konnte. Man machte einfach mehr vom selben. Der Koordinationsaufwand stieg, die Kommunikation nahm ab, die Ausbildungseffizienz sank und der kognitive Grenzertrag ebenfalls. Summa summarum, die Institution Universität war in der Tat erschöpft oder wie wir in unserem Jargon sagen, exhausted. Organisatorische Erschöpfung materialisiert sich, hier zitiere ich Christine Trampusch, mit einer Studie allerdings nicht über die Universitäten, sondern über den Sozialstaat. Organisatorische Erschöpfung materialisiert sich immer als eine Dynamik von Problem- und Konfliktsequenzen. So auch im Fall der Universitäten. Die universitätsinternen Konflikte eskalierten, weil viele Mitglieder der Universität mit ihrer Lage unzufrieden wurden. So die Professoren, die um ihren Status zu bangen begannen und die ihn teils in konservativ ständischen Reaktionen verteidigten, teils auch in Resignation oder Privatisieren verfielen. So die Studenten, die ein stärker instrumentelles Verhältnis zur Universität entwickelten und Ausbildungsleistungen anforderten, mit denen sie auf den engeren akademischen Arbeitsmärkten glaubten, reüssieren zu können. Im Fall der Universitäten wurde die Konfliktdynamik mehr noch durch externe, denn durch diese internen Kräfte bestimmt, insbesondere durch die Reaktionen auf staatlicher Seite. Der Staat nahm die Erschöpfung der Universität zum Anlass und zur Rechtfertigung von Zentralisierung, Administrierung und inhaltlicher Lenkung durch staatliche Instrumentarien. Das ist alles vielfach dargestellt worden. Ich habe hier gerade Wepler zitiert. Also soziologisch gesprochen zum Anlass zu einer Entautonomisierung der Universitäten. Generell und auch hier ist Entautonomisierung das typische Schicksal von Organisationen im Zustand der Erschöpfung. Diese Eingriffe von außen in die Universitäten wurden in den 1980er Jahren umso schärfer, je mehr man das allgemeine Ziel der staatlichen Haushaltskonsolidierung auch dadurch glaubte erreichen zu können, dass man die kostspieligen Universitäten an die Kandare nahm. Die Konflikte in Göttingen um das Jubiläum 1987 interpretiere ich als ein Einzelfenomen in dieser großen Konfliktkette. Es gab zwar die Göttinger Spezifika, auf die ich schon aufmerksam gemacht habe, die besonders universitätsfremde Regierung, die kleine Stadt, die wie ein Treibhaus wirkte, die eigene Geschichte stark idealisierenden Professoren. Diese Spezifika verliehen dem Konflikt seinen scharfen Charakter, seine Schärfe überhaupt. Nicht etwa erklärt sich indes Zeitpunkt und auch nicht die Radikalität des Göttinger Konflikts daraus, dass der allgemeine Erschöpfungszustand der deutschen Universität besonders Göttingen erfasst gehabt hätte. Manche Überdehnungsphänomene traten in Göttingen vielleicht sogar nicht einmal so stark auf wie an anderen Stellen. Und dazu jetzt noch eine letzte Grafik, die bringt einfach die beiden vorherigen Grafiken zusammen. Die gestrichelten Linien für die Bundesrepublik insgesamt und die Göttinger Linien, die durchgezogenen Linien. Und Sie sehen, dass sowohl bei der Entwicklung der Studenten wie auch bei der Entwicklung der Ressourcen Göttingen immer unter den Werten für die Bundesrepublik überhaupt liegt. Bei der Interpretation dieser Daten, wenn man genauer werden würde, muss man natürlich berücksichtigen, dass im selben Zeitraum die Zahl der Universitäten im Bundesgebiet stark angewachsen war, nämlich 20 sind in der Zeit dazugekommen. Trotzdem nimmt man das als einen Indikator für die durchschnittliche Betroffenheit von diesen Phänomenen, die zu dieser Überdehnung führen, dann sieht man, dass Göttingen gar nicht mal die Spitze der ganzen Entwicklung darstellte. Wie auch immer, sei es wie es wolle, Überdehnung und Erschöpfung einerseits, daraus resultierende Konfliktsequenzen andererseits, waren also in den 1980er Jahren Kennzeichen der deutschen Hochschullandschaft überhaupt. Das führt zu meiner abschließenden Frage. War aus einer solchen Konstellation heraus eine Erneuerung des deutschen Universitätswesens möglich? Konnte die Funktionsfähigkeit der Universitäten wiederhergestellt werden? Und wenn ja, mit welchem Modell? Und wie war das in Göttingen? Das kann ich hier nicht mehr ausführlich erörtern, nur noch ein paar Bemerkungen. Generell gilt, erschöpfte Organisationen schleppen sich zunächst einmal dahin, die in ihnen angelegte Konfliktdynamik nagt weiter an ihren Funktionsgrundlagen, bis die Organisation entweder zerfällt oder radikalen Veränderungen unterworfen wird. Bei den Universitäten setzte nun Mitte der 1990er Jahre eine Serie sehr starker, grundlegender Veränderungen ein. Die Dinge sind bekannt, sodass ich nur die Stichworte bringen muss. Realkostenrechnung, Globalhaushalt, Bachelorisierung, Evaluierung, formelgebundene Mittelvergabe, Dienstrechtsreform, Exzellenzinitiative und so weiter. Dem Modus der Entautonomisierung entsprechend kamen die Impulse und die Konzepte für diese Veränderungen in starkem Maße von außen, von staatlichen Instanzen und von deren Beratern, hier spielten auch Stiftungen, zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung eine große Rolle, von staatlichen Instanzen, die die Handlungsschwächen der Universitäten nutzten und die den Hochschulen die Veränderungen, wenn nicht gar oktroyierten, so doch nahebrachten. Dieses externe Moment des Wandels führte dazu, dass manche Maßnahme wiederum unter einer gewissen bürokratischen Überformung litt, die eine mehr, nach meiner Auffassung bei der Bachelorisierung, die andere weniger, nach meiner Auffassung bei der Exzellenzinitiative. Und wo dies der Fall war, konterkarierten möglicherweise neue Funktionsmängel die positiven Effekte. Nichtsdestotrotz desavouiert der Initiative-Einfluss externer Kräfte nicht unbedingt die Maßnahmen selbst. Ich mache mich hier vielleicht nicht sonderlich beliebt, wenn ich sage, vieles war im Ansatz vernünftig, ja, notwendig. So die Systematisierung der Erstausbildung, so die Einführung forschungsbezogener Studiengänge, so der Aufbau multidisziplinärer Forschungszentren, so die Einführung neuer Steuerungsinstrumente. Hier ist nicht der Platz, um diese Neuerungen im Einzelnen zu würdigen, weder im Hinblick auf ihre Stärken, noch im Hinblick auf die Mängel und immanenten Widersprüche, die sie auch aufweisen. Es reicht zu sagen, das ist jedenfalls meine Meinung, dass wir heute alles in allem nicht nur andere Universitäten haben als Ende der 1980er Jahre, sondern immer gemessen an den Funktionsdefiziten, über die ich gesprochen habe, diesen Funktionsdefiziten der alten Universitäten, durchaus in vielen Punkten auch bessere. Besser jedenfalls in dem Sinn, dass Erschöpfung, und hier spreche ich nur als Organisationssoziologe, nicht als Psychologe, dass Erschöpfung nicht die Kategorie ist, die der heutigen Lage angemessen wäre. Dass diese, ich wage es zu sagen, auch positive Entwicklung möglich wurde, hat vielfältige Gründe. Nur einen davon will ich ganz zum Schluss noch streifen, denn er gibt mir die Möglichkeit, den Kreis meines Arguments zu schließen und jedenfalls mit einem Blick zur Georgia Augusta im Jubiläumsjahr 1987 zurückzukehren. Ein Merkmal des seinerzeitigen Konflikts war ja die schroffe Entgegensetzung von staatlichen Instanzen einerseits, Instanzen, die keinen Sinn für die Besonderheiten der Universität hatten, und einer Universität, und hier meine ich die Professoren- und Studentenschaft, allerdings aus unterschiedlichen Gründen, einer Universität, die sich recht selbstbezüglich verhielt. Andererseits, Wenn die späteren Maßnahmen zur Universitätsentwicklung doch gewisse Erfolge zeitigten, dann nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Konfrontationen geringer geworden sind. Die staatliche Seite wurde offener für die Einsicht, dass Universitäten zu komplex und funktionsnotwendig zu dezentral sind und bleiben müssen, als dass man sie wie ein Katasteramt behandeln könnte. Und auf der universitären Seite wurde die Einsicht stärker, dass nicht jede Initiative, die von außen vom Staat kommt, des Teufels ist. Die Ironie des gescheiterten Jubiläums 1987 ist, dass es zu diesem entgegengesetzten Organisationslernen beigetragen hat. Diese Aussage, meine Damen und Herren, kann man jetzt sogar personalisieren. Der Konflikt brachte den Göttinger Professor Schreiber in das Amt des Staatssekretärs im niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Er sensibilisierte, wie ich in allerlei Gesprächen festgestellt habe, manche Beamten, vielleicht sogar den Minister Cassens für die Universität. In die Universität zurückgekehrt wurde er deren zweiter Präsident nach Norbert Kamp. Und in der Universität öffnete er die Türen für Neuerungen und moderierte er zwischen den internen Kräften der Universität und den externen. Nimmt man das symbolisch, so hätten die Konflikte um das Jubiläum 1987 vielleicht sogar ein Gutes gehabt. So, jetzt habe ich Ihre Zeit ziemlich lange in Anspruch genommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung hörten Sie den Vortrag Die blockierte Universität des ehemaligen Universitätspräsidenten Horst Kern. In der kommenden Woche spricht Heinrich Detering über das Thema Die Zukunft der Literaturwissenschaft, Diskussionen um Hermeneutik und Philologie.